Guten Morgen, liebe Geschwister. Zuerst möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Ein etwas ungewohntes Bild für mich, dass ich eure Gesichter nicht sehe. Aber wenn ich da meine Lesebrille aufhab, dann sehe ich euch sowieso nicht ganz genau. Also von daher passt es. Das heutige Predigtthema lautet die Gemeinde, ein Leib in Christus. Dabei möchte ich mit euch betrachten, was es heißt, Gemeinde, ein Leib in Christus zu sein. Was es im biblischen Sinne bedeutet und welchen Stellenwert die Gemeinde bei Gott, bei Jesus hat. Der Begriff Gemeinde wird oft gebraucht, aber ihre eigentliche Bedeutung oft nicht richtig erkannt bzw. bewertet. Wir sollen versuchen, besser zu verstehen, warum Jesus die Gemeinde eingesetzt hat, woraus sie besteht und was ihre eigentlichen Aufgaben hier auf Erden sind. Ich habe mich in letzter Zeit sehr viel mit dem Thema beschäftigt, da ich es als sehr wichtig erachte, wie der Herr uns als Gemeinde haben will. Ich muss gestehen, dass ich sehr lange nicht richtig verstanden habe, was es heißt, Glied oder Mitglied einer meiner Gemeinde zu sein. Ich war zwar vor einigen Jahren regelmäßig als Freund in der Gemeinde, beim Gottesdienst, bei einigen Veranstaltungen, gehörte ich aber nicht verbindlich an. Aber der Herr hat es mir ins Herz gelegt, was es bedeutet, Gemeinde zu sein, hat mir gezeigt, dass er sich verbindliche Zugehörigkeit des Einzelnen wünscht. Dabei unterscheidet die Bibel zwischen der universellen Gemeinde, die sich aus allen Christen weltweit zusammenstellt, und der lokalen Gemeinde, der Ortsgemeinde, die eben lokal den Leib Christi darstellt. Die universelle Gemeinde wird durch die örtlichen, durch die lokalen Gemeinden vergegenwärtigt. Dies wird im 1. Korinther wunderbar zum Ausdruck gebracht, der erste Schlüsselvers der Predigt sein soll, wo es heißt, 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 14. Falls jemand vorlesen oder mitlesen möchte, ich werde es ein wenig Zeit lassen. 1. Korinther 12, Vers 12 bis 14. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Weiter heißt es im 1. Korinther 12, die Verse 24 bis 27, aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem Geringeren höhere Ehre gegeben, damit im Leib keine Spannung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi, jeder von euch ein Glied. In diesen Versen sehen wir bereits, was es bezogen auf unseren Herrn Jesus heißt, ein Leib in Christus zu sein und woraus er besteht. Aus unserem heutigen zweiten Schlüsselvers möchte ich euch Römer 12, Vers 4 bis 13 vorlesen, wo es heißt. Römer 12, Vers 4 bis 13. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben viele Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Stehe jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gerne. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tut. Seid brennend im Geist. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Man kann dies durch den Vergleich der Glieder mit dem menschlichen Körper wunderbar veranschaulichen. Der menschliche Leib hat viele Glieder, doch jedes hat eine einzigartige Rolle zu spielen. Die Gesundheit und das Wohlergehen des ganzen Leibes hängen vom richtigen Funktionieren jedes einzelnen Gliedes ab. Wenn also eines nicht so richtig funktioniert, ich habe es in letzter Zeit erlebt, also es hat mich auch anderswo belastet, nicht nur auf der Hand, dann geht es vielen anderen meistens auch nicht gut oder sie sind zumindest beeinträchtigt. So ist es auch mit dem Leib in Christus. Es besteht eine Einheit, ein Leib, es besteht Vielfalt, viele Glieder und Abhängigkeit der Glieder voneinander. So hat der Herr uns unterschiedliche Gnadengaben gegeben, die wir gemeinsam zum Bau seines Reiches gebrauchen sollen. Gott gibt uns dabei die notwendige Kraft und Fähigkeit, diese auch einzusetzen. Dadurch sind wir als gute Verwalter Gottes hier auf Erden verantwortlich, dies auszuüben. In Epheser 1, die Verse 22 bis 23, da lesen wir: Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn, also Jesus, gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Weitere Bibelstellen dazu: 1. Korinther 3, Vers 9, da wird die Gemeinde mit einem Gebäude verglichen. Gottes Bau, Gottes Tempel, da heißt es: Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, wir sind Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. In Vers 16 und 17 heißt es: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der ihr seid. Weitere Metaphern in diesem Zusammenhang, die wir alle kennen: Reben am Weinstock, königliche Priester, Salz der Erde, Volk des Eigentums, Licht der Erde und noch viele, viele mehr. In Matthäus 18 lesen wir, was wir heute auch schon mehrmals gehört haben: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sehen also bereits bei diesen wenigen Bibelstellen, wie wichtig für Gott die Gemeinde ist und wo er uns aufzeigen will, was eine Gemeinde nach seiner Vorstellung ist. Die Bibel sagt auch, dass die Gemeinde als Braut Jesu bezeichnet wird und Jesus ist der Bräutigam. Hier wird anhand des Beispiels Braut-Bräutigam ein wunderschöner Vergleich hergenommen, wie herzlich diese Beziehung, diese Liebe sein soll. Wir sehen also auch, welch innige Beziehung er sich mit seiner Gemeinde wünscht und vorstellt. In Matthäus 16, die Verse 18 bis 19 lesen wir: Und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde, also seine Gemeinde, bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelsreiches geben. Alles, was du auf Erden bindest, soll euch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll euch im Himmel gelöst sein. Nun aber zur Definition Gemeinde. Eine Gemeinde ist eine Versammlung von Christen, die sich regelmäßig, verbindlich im Namen Jesu versammelt, um in der Gemeinschaft Gott Christus zu ehren, ihn anzubeten, ihm Loblieder zu singen und ihn zu preisen. Das geschieht auch durch das Predigen, die Taufe, das gemeinsame Abendmahl und durch das gemeinsame Gebet. Dadurch wird die offizielle Zugehörigkeit seiner Mitglieder zu Jesus Christus und seinem Reich bestätigt. Auf das Thema Mitglieder möchte ich später nochmal näher eingehen. Die Übersetzung für Gemeinde aus dem griechischen Wort Ekklesia bedeutet, sie ist eine herausgerufene Gemeinschaft, eine Versammlung. Paulus bezeichnet die Gemeinde Gottes im Korintherbrief auch als die Gruppe der an Christus Gläubigen. In diesem Sinne treten Christen eigentlich nicht einer Gemeinde bei, wie es bei herkömmlichen Vereinen geschieht, sondern sie ordnen sich einer Gemeinde unter. Das ist ein großer Unterschied. Eine Ortsgemeinde ist also mehr als bloß eine Ansammlung von Christen. Jesus hat ihnen, also uns, eine Autorität verliehen, die einzelne Christen nicht besitzen. Sie sollen über die Schlüssel zum Reich Gottes wachen, was wir vorhin gelesen haben, indem sie unter anderem die Taufe vollziehen und die Gemeinde gemeinsam das Abendmahl feiert. Diese Schlüsselgewalt ist auch die Autorität, die Glaubensaussagen und Taten einer Person einzuschätzen und ein Urteil zu treffen. Dadurch wird das Volk Gottes sichtbar von der Welt unterschieden. Ich möchte dies anhand des Beispiels Gemeindezucht illustrieren. Wenn ein Bruder oder eine Schwester offensichtlich in bewusster Sünde lebt und nicht bereit ist, den rechten Weg wieder einzuschlagen, dann ist die Gemeinde aufgerufen, denjenigen oder diejenige zum Beispiel von der Teilnahme am Abendmahl auszuschließen. Dadurch sagt die Gemeinde, dass sie nicht mehr länger das Glaubensbekenntnis dieser Person bestätigen kann. Sie ist bestätigender Natur, mehr nicht. Sie kann es nicht länger tolerieren, dass diese Person Jesus Unehre bereitet. Er, sie soll zum Beispiel vom Abendmahl ausgeschlossen sein, solange er oder sie derartig lebt. Nur durch Umkehr und Buße und glaubwürdiges Handeln kann ihm seine Gemeinde dann wieder den Zugang dazu gewähren. Die Gemeinde hat also die Aufsicht darüber, wer sich des Herrn gegenüber würdig verhält und wer nicht. Die bekannte Bibelstelle dazu ist im 1. Korinther 5, ab Vers 11, wo es heißt: Ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie richten soll? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Gott aber wird die draußen sind richten. Verstoßt aber ihr den Bösen aus eurer Mitte. Die Gemeinde soll sich in erster Linie um die kümmern, die drinnen sind. Das heißt, um die, die wahrhaftig zu Jesus gehören. Für die, welche draußen sind, kann man sich dann im Zuge der Evangelisation kümmern, dass man sie gewinnt. Die Ortsgemeinde schützt also den Ruf Christi, indem sie wahre Bekenner von den Falschen trennt. Mit anderen Worten ausgedrückt, besitzt die Ortsgemeinde die Vollmacht zu verkünden, wer ein Bürger des Reiches Gottes ist und Jesus im Namen Jesu Namen in der Welt repräsentiert. Also sie verkündigt es. Dabei müssen wir bedenken, dass die Gemeinde nur bestätigender Natur ist. Sie macht niemanden zum Bürger des Reiches Gottes. Das muss er selber machen. Doch sie trägt als Gesamtheit die Verantwortung dafür, zu bestätigen, wer zum Reich Christi gehört und wer nicht. Die Gemeinde existiert aufgrund der ausdrücklichen Autorisierung durch Jesus. Die Gemeinde ist das mit dem Blut teuer erkaufte Volk des neuen Bundes. Ich möchte das nochmal wiederholen. Die Gemeinde ist das mit dem Blut Christi teuer erkaufte Volk des neuen Bundes. In Epheser 5, Vers 25 sagt Paulus: Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben. Er, Christus, hat sich nicht für einen Versammlungsort, für einen großen Dom, für eine Kirche, für diesen Saal dahingegeben, sondern er hat sich für sein Volk hingegeben, für seine Gemeinde, die er geliebt hat und auch weiterhin liebt. Eine Gemeinde ist also eine Art repräsentative Landesbotschaft des Königreiches Christi auf Erden. Sie ist vergleichbar mit einer Botschaft, die man kennt, die uns in einem anderen Land als Bürger des eigenen Staates vertritt, jedoch mit einem ganz anderen Stellenwert als die des Königreichs Christi auf Erden. Christus möchte, dass sich Christen durch die Bürgerschaft in seinem Reich unter die Aufsicht einer Ortsgemeinde begeben. Es soll dabei klar erkennbar sein, dass es zu den vorrangigen Aufgaben einer Gemeinde gehört, den heiligen Namen Jesu und ihn als Person zu wahren. Örtliche Gemeinden existieren, um Gottes Herrlichkeit bereits jetzt in der Welt zu zeigen. Die Gemeinde tut dies, indem sie ihre Augen auf das Evangelium Jesu Christi richtet, ihm zu unserem Heil vertraut und sich seine Schafe in Heiligkeit und Einigkeit lieben. Die eigentliche Existenz der Gemeinde basiert auf dem Evangelium des Retters. Christen verfügen daher über eine besondere Kraft, eine besondere Stärke, wenn sie sich als Gemeinde offiziell versammeln, weil Jesus mitten unter ihnen ist. In Kolosser 1, 18 lesen wir, dass Jesus das Haupt einer jeden Gemeinde ist, denn er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Wie bereits erwähnt, ist eine örtliche Gemeinde eine feste Gemeinschaft von Christen, die sich verbindlich zu ihm bekennt, ihn vor der Welt bezeugt, ihn Jesus, also Gott, repräsentiert. Ihre Verantwortung ist es also, beim Bau einer gesunden Gemeinde, der Familie Gottes, mitzubauen, mitzuhelfen und mitzuwirken. Zu dieser Verantwortung wird in der Bibel sehr oft das Wort einander gebraucht. Wir sollen einander ermuntern. Das steht im Hebräerbrief 10, die Verse 24 und 25. Wir sollen einander ermuntern. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige es zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Da kommt das Wort ermahnen, ermuntern vor. Wir sollen füreinander beten. Das steht in Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Des Weiteren sollen wir einander lieben. Das steht zum Beispiel unter anderem in Johannes 13, Verse 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr einander lieb habt. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Weiters, wir sollen einander lehren. Das steht in Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander mit Weisheit. Wir sollen einander erbauen. Das steht im Römerbrief, Römer 14, der Vers 19. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Wir sollen einander ermahnen, auch das sollen wir tun. Manchmal tun wir es damit schwer, ich allerdings auch. Römer 15, Vers 14. Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, dass ihr auch selber voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, sodass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Weiters sollen wir uns einander vergeben. Wir sollen einander die Lasten tragen, einander zurechtweisen, einander trösten, einander auferbauen und so weiter und so weiter. Wir sollen uns aber auch aneinander freuen. Wir sollen uns freuen, dass wir mit unseren Geschwistern gemeinsam dem Herrn folgen dürfen und nicht auf uns alleine gestellt sind. Wir dürfen uns freuen, dass wir Jesus nachfolgen, dass der Herr bald wiederkommt. Wir dürfen uns aber auch mit den Geschwistern freuen, wenn sie zum Beispiel krank waren und es ihnen wieder besser geht, weil der Herr es so geführt hat. Wir dürfen uns freuen, wenn Schwestern Babys kriegen. Wir dürfen uns freuen, dass der Herr uns auch in Zeiten wie diesen durchträgt. Das ist nicht selbstverständlich. Wir dürfen uns freuen, wenn Schwestern 90 Jahre alt werden dürfen, weil der Herr sie bis ins hohe Alter trägt. Das Wort Freude kommt in der Bibel ganz häufig vor. Man könnte eine ganze Predigt darüber halten. Diese und mehr sind zentrale und integrale Bestandteile des Gemeindelebens. Die Gemeinde ist also eine Autorität auf Erden, die Jesus eingesetzt hat. Die Bibel spricht auch davon, wie sich Gottes Volk unter seiner höchsten Herrschaft versammelt. Brüder und Schwestern in einer Familie. Einer der wichtigsten Gründe, warum jeder Einzelne sich für die Gemeinde mitverantwortlich fühlen sollte, ist es eben, weil es sich dabei um den Leib unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus, handelt. Gott setzt die Gemeinde als höchste Autorität auf Erden ein, was ihre Nachfolge in Christus und die Bürgerschaft in Christi jetzigen und zukünftigen Reich betrifft. Christus vertraut Männern auch die Gemeindeleitung an, welche den Bedürfnissen der Gemeinde dienen sollen. Sie sollen auch über die Gemeinde wachen und sie im Wort unterweisen. Er hat ihnen große Verantwortung übertragen. Und wir als Einzelne sollen sie dabei unterstützen, dieser Verantwortung auch gerecht werden zu können. Wir sollen auch beständig für sie beten, um sie zu stärken. In Apostelgeschichte 28 ist der bekannte Vers: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Wir müssen in dem Zusammenhang aber auch definieren, was eine Gemeinde nicht ist. Sie ist kein Verein im herkömmlichen Sinne. Sie ist auch keine Organisation, in der man ehrenamtlich tätig sein kann, in der die Mitgliedschaft optional ist. Gehöre ich dazu, ist gut, gehöre ich nicht dazu, ist auch gut. Eine Gemeinde ist auch kein Ort, wo sie Menschen unverbindlich treffen, um sich über religiöse Dinge auszutauschen, sich treffen, um über Gott zu sprechen. Auch ist eine Ortsgemeinde kein Dienstleistungsunternehmen, ganz bestimmt nicht, wo man sich sonntags kurz traditionell einfindet, um zum Beispiel die Predigt zu konsumieren. Den Rest der Woche geht man seine eigenen Wege. Sie ist auch kein Ort, wo man sich gelegentlich, wenn man mal gerade Zeit hat, einfindet. Die Gemeinde ist auch kein Ort, wo man mit einer bestimmten Erwartungshaltung gelegentlich hingeht. Wenn diese Erwartungen jedoch nicht erfüllt werden, weil man zum Beispiel nicht immer durch die Predigt mit einem guten Gefühl wieder hinausgeht, dann sucht man sich eben eine andere Gemeinde. Oder aber es gibt Dinge, die einem nicht gefallen. Man spricht sie aber nicht offen aus, sondern geht einfach und versucht es eben anderswo. Vielleicht ist es da besser, vielleicht aber auch nicht. Eine christliche Gemeinde ist auch keine Institution, wo einem egal sein kann, was dort geschieht. Was man dort predigt, wie man Gott ehrt, beziehungsweise wie man miteinander umgeht. Es ist aber auch kein Ort, wo man sich gegeneinander nicht rechenschaftspflichtig ist. Das heißt, man ist seinen Geschwistern im Herrn sehr wohl rechenschaftspflichtig, da man als Einheit Teil des Leibes Christi ist. Natürlich geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt dem Andi sagen muss, wer das Auto er sich kaufen darf und wer es nicht. Ich denke, das ist damit nicht gemeint. Aber es gibt elementare Dinge, die man in der Gemeinde besprechen sollte. Man kann beispielsweise auch nur für jemanden beten, wo man weiß, was dem Glied, also einem Teil des Leibes, fehlt. Natürlich kann man für seine Geschwister immer beten, auch wenn kein triftiger Grund vorliegt. Doch bei gewissen Situationen eben noch ganz speziell. Was auch Geschwister für mich getan haben, was mich sehr gefreut hat. Dies alles und noch viel mehr ist die Gemeinde nicht. Wenn dem so ist, dann handelt es sich um keine Gemeinde, wie Jesus es sich vorstellt, sondern um ein loses Zusammentreffen von Menschen, die es nach ihren Vorstellungen handhaben und dadurch unserem Herrn Jesus Christus nicht die Ehre geben. An dieser Stelle möchte ich auch definieren, was ein Christ ist. Zunächst ist ein Christ jemand, der durch den neuen Bund, durch das Blut Christi Vergebung der Sünden erlangt und durch den Heiligen Geist eine neue Natur empfangen hat. In Hesekiel 36, Verse 26 und 27 steht: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und euch das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. In Johannes 1, die Verse 12 und 13 steht: Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Ein Christ ist also jemand, der zum Volk Gottes gehört. Er hat nun einen neuen Stand, einen neuen Geist, eine neue Familie. Er ist jemand, der auf dieser Erde seinen Namen trägt, der sein Evangelium verkündet und ein Teil seines Volkes ist. Ein Christ hat sich zu ihm hinbekehrt und steht in seiner Nachfolge. Er erkennt ihn als seinen Herrn und Heiland an. Er bekennt, dass Jesus durch seine wunderbare Heilstat auf Golgatha für die Vergebung seiner Sünden sich hat kreuzigen lassen, um uns ein für alle Mal von der Sündenlast zu befreien. Diese Christen bilden dann durch die Unterordnung in dieser Gemeinschaft die Ortsgemeinde, was wir hier auch sind. Sie ist, wie bereits erwähnt, Leib, Familie, Tempel, Ackerfeld und vieles mehr. Christ sein heißt, zu einer Gemeinde zu gehören. Als Christ auf Christus als den Herrn zu sehen, heißt, mit dem Volk Christi, mit den Gliedern der Gemeinde vereint zu sein. Wer sich für Christus entschieden hat, muss sich auch für sein Volk entscheiden. Dieses bildet also eine Art Gesamtpaket. Ein Individualchristentum ist nicht im Sinne unseres Herrn, der die Gemeinde begründet und damit gegründet hat. Ich möchte euch hier eine kleine Episode vorlesen. Da geht es um zwei Brüder im Herrn, ich nenne sie Lukas und Michael, unterhalten sich und kommen ins Gespräch über Gemeinde und Gemeindemitgliedschaft. Michael hat sich vor langer Zeit der Gemeinde verbindlich angeschlossen. Lukas kommt sonntags immer schnell kurz vor Beginn der Predigt in die Gemeinde und ist dann auch schnell wieder weg. Michael konnte dies nicht verstehen und fragte Lukas, warum er so schnell die Versammlung verlässt und ob er es sich nicht vorstellen kann, sich auch verbindlich der Gemeinde anzuschließen. Lukas blickt den verdutzt an und meint, der Rest des Gottesdienstes hat mir nichts zu sagen. Und der Gemeinde anschließen, warum denn? Ich kenne meine Berufung und diese Leute würden mich nur aufhalten. Wäre traurig, wenn es so wäre, oder? Michael wusste, dass Lukas dies nicht verächtlich meinte, sondern seine Haltung aus aufrichtigem Eifer dem Evangelium gegenüber bestand. Er holte sich durch die Predigt die Dosis an geistlicher Nahrung, die für den Rest der Woche reichen sollte. Er war sehr belesen und eifrig im Studium des Wortes. Aber er hat wesentliche Aspekte noch nicht verstanden oder nicht verstehen wollen, was es heißt, in Jesu Nachfolge zu sein. Ich denke, der Jesus hat sich das so nicht vorgestellt und bringt oft Menschen zueinander, die unterschiedlicher gar nicht sein können. Und genau in diesem Umfeld können und sollen wir uns bewegen, wirken, eben Gemeinde bauen und nicht dann jeder für sich selbst. Das geht gar nicht. Ein Christ zu sein bedeutet auch, sich um das Leben und den Zustand des Leibes Christi, der Gemeinde, zu kümmern. In allererster Linie ist ein Christ ein Mensch, dem die Sünden vergeben sind und der durch Jesus' Wort mit Gott, dem Vater, versöhnt ist. Ein Christ ist dadurch nun aus der ewigen Verdammnis erlöst. Er ist nun frei von der Sklaverei der Sünde. Beides ist ein Christ mit den Menschen versöhnt, die zu Gottes Volk gehören. Wir haben nun definiert, was eine Gemeinde ist, wer zu ihr gehört, welche Verantwortung er als Glied dieser Gemeinde trägt. Außerdem haben wir darüber gesprochen, was ein Christ ist und wie er sich einer örtlichen Gemeinde verbindlich unterordnen sollte. Wir sprachen vorhin auch darüber, was eine Gemeinde nicht ist. Nun möchte ich mich dem Thema Gemeindemitgliedschaft widmen. Was bedeutet Gemeindemitgliedschaft? Sie ist die offizielle Erklärung einer Bürgerschaft in Christi Königreich, in welchem wir bereits hier auf Erden mitwirken sollen. Gleichzeitig ist sie aber auch eine Erklärung, dass man ein echter und offizieller Repräsentant Jesu Christi ist. Es ist eine Art Bund mit der Ortsgemeinde, wo man öffentlich zum Ausdruck bringt, sich unter seine Beaufsichtigung begibt und die Gemeinde gleichzeitig zum Ausdruck bringt, dass man zu Christus gehört. Gemeindemitgliedschaft bedeutet also in gewisser Weise Familienmitgliedschaft. Die Gemeinde Jesu ist mit nichts anderem auf der Erde vergleichbar. Es gibt nichts Vergleichbares. Sie stammt direkt aus der künftigen Ewigkeit vom Herrn eingerichtet. Das Reich Jesu ist ein Königreich, wo Jesus als König mit uns regiert. Christen brauchen eine Familie, um die Familie Gottes sein zu können. Dort können sie dann zum Beispiel den Auftrag Jesu, einander zu lieben, erfüllen, wie es in Johannes 13, Vers 34 steht, oder aber die Last eines anderen zu tragen, wie es in Galater 6, Vers 2 steht. Man kann die Last eines anderen aber nur tragen, wenn es die anderen gibt und man sich in Gemeinschaft mit ihnen befindet. Wenn es die anderen nicht gibt, kann ich seine Last auch nicht tragen. Hier ein paar Gründe, warum Gemeindemitgliedschaft so wichtig ist. Erstens, sie ist biblisch. Jesus begründete die erste lokale Gemeinde und alle Apostel übten ihren Dienst durch sie aus. Heute üben wir als seine Jünger solche bzw. ähnliche Dienste aus. Zweitens, die Gemeinde nach dem Neuen Testament zu sein, heißt, eines ihrer Mitglieder zu sein. Drittens, sie ist die Gemeinschaft, die Jesus offiziell auf Erden repräsentiert. Oh, welch Vorrecht. Viertens, Mitgliedschaft befähigt uns, unsere biblischen Pflichten gegenüber dem Leib Christi zu erfüllen. Fünftens, Mitgliedschaft hilft Christen den Leitern zu wissen, auf wen sie auf Erden in ihrer Gemeinde besonders Acht haben sollen. Steht in Apostelgeschichte 20, Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Sechstens, sie ermöglicht Gemeindezucht, was ich vorhin bereits kurz illustriert habe. 1. Korinther 5, 1 bis 13. Siebtens, sie gibt dem Leben als Christ Struktur. Sie ist ein Ort zum Gehorsam und zur Nachfolge Jesu in einer realen Umgebung. Achtens, sie dient zum Zeugnis und ist eine Art Evangelisationsprogramm für unsere Umwelt. Unsere Umwelt nimmt uns wahr, was wir tun oder was wir nicht tun. Gemeindemitgliedschaft bedeutet, dass unser Maßstab Heiligkeit sein muss. In Markus 3, die Verse 32 bis 35 lesen wir. Und das Volk saß um ihn und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern sind draußen und fragen nach dir. Er aber antwortete und sprach, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder, meine Schwestern? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter. Und das sind meine Brüder und meine Schwestern. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Gemeindemitgliedschaft bedeutet, gemeinsam als Fremdlinge und Pilger in dieser Welt auf dem Weg zu unserem himmlischen Zuhause zu sein. Erinnert ihr euch? Habt ihr, glaube ich, schon mal gehört. Biblische Mitgliedschaft bedeutet auch ein Festmachen der Errettung, indem man durch den Leib Christi miteinander verbunden ist. Ich möchte euch hier noch einen Liedtext vorlesen, der gut zum Thema der Predigt passt. Die Gemeinde ist gegründet auf dich selbst, Herr Jesus Christ, weil du der Behausung Gottes Felsengrund und Eckstein bist. Die der Vater dir gegeben aus der Welt zum Eigentum, führst du trotz des Feindes Wüten siegreich heim zu deinem Ruhm. Du, der Christus Gottes selber, bauest nun sein geistlich Haus. Bauest mit lebendigen Steinen, führst des Vaters Willen aus, dass der Tempel Gottes wachsen, festgefügt nach seinem Plan, wo nach seinem Wohlgefallen nun der Höchste wohnen kann. Die Erlösten sind durch Gnade aus den Völkern auserwählt und vereint zu einem Volke als ein Zeugnis für die Welt. Haben königliche Würde, sind ein heiliges Priestertum, zu verkünden, deine Tugend zu erhöhen, deinen Ruhm. Ich möchte jetzt schon langsam zum Schluss kommen, ich möchte das nochmal zusammenfassen, was wir jetzt alles gehört haben. In der Einleitung ging es darum, Bibelstellen aufzuführen, die sich mit der Gemeinde als ein Leib in Christus befasst haben. Wir haben festgestellt, wie wichtig unserem Herrn seine Gemeinde ist. Und dass er das Haupt einer jeden Gemeinde ist. Wir haben gesehen, dass dies in sehr vielen Abschnitten der Bibel zum Ausdruck kommt. Danach haben wir den Begriff Gemeinde definiert, woraus sie besteht und was für Aufgaben sie hat. Des Weiteren habe ich versucht zu erklären, welche Autorität die Ortsgemeinde besitzt und warum Gemeinden existieren. Im nächsten Abschnitt haben wir kurz erörtert, was eine Gemeinde nicht ist. Dass sie kein unverbindliches Treffen einzelner Christen ist. Im vierten Punkt ging es darum, zu definieren, was ein Christ ist, wie die Bibel es sieht und was wir einzelnen Christen für die Verantwortung in Bezug auf die Gemeinde haben. Im fünften Punkt ging es dann um das Thema Gemeindemitgliedschaft. Dabei haben wir betrachtet, was sie bedeutet, warum es für den Einzelnen die Gemeinde so wichtig ist, aktive Gemeindemitglieder zu haben und diese verbindlich mit der Gemeinde identifizieren. Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Deshalb sollten auch wir die Gemeinde lieben und gleichsam für sie in treuem, von Liebe geprägtem Dienst uns hingeben, damit die Gemeinde als der Leib Christi wachsen kann. Sie soll in freudiger Erwartung seiner baldigen Wiederkunft sein und ihm bis dahin voller Ehrfurcht dienen. In diesem Sinne wünsche ich uns als Gemeinde weiterhin Gottes reichen Segen, Einigkeit, Freude, Einheit sowie viel Liebe untereinander. Getreu Epheser 4, 15 bis 16. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist, als ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Amen.